Guten Morgen, liebe Gemeinde. Ich bin froh, dass ich heute hier sein darf und ich hoffe, dass Sie dem Wort Ihre volle Aufmerksamkeit schenken werden. Der Apostel Paulus sagte zu einer Gruppe von Gläubigen: Und nun vertraue ich euch Gott und dem Wort seiner Gnade an, seiner Botschaft, die euch ermutigen und euch ein Erbe geben kann, gemeinsam mit allen, die er für sich ausgesondert hat. Das Wort Gottes ist ein Schatz. Freunde, wir müssen das Wort hochschätzen. Gott hat sein Wort groß gemacht über seinen ganzen Namen. Das Wort Gottes ist ein Schatz, den wir heute zusammen erforschen wollen. Und jetzt lade ich euch ein, mit mir 1. Korinther Kapitel 16 aufzuschlagen. Und dort lesen wir die Verse 13 und 14. Seid wachsam, haltet treu an dem fest, was ihr glaubt. Seid mutig und stark. Alles, was ihr tut, soll in Liebe geschehen. Über diese Verse will ich heute sprechen. Sie sind sehr kurz, aber sehr prägnant. Seid wachsam, haltet treu an dem fest, was ihr glaubt, seid mutig und stark. Alles, was ihr tut, soll in Liebe geschehen. Hier finden wir fünf Ermahnungen. Die erste lautet, wir sollen wachsam sein. Das bedeutet geistig rege, stets auf der Hut und lebendig und voller Erwartung. Doch die Frage lautet hier, worum sollen wir wachsam und geistig rege sein? Wovor sollen wir auf der Hut sein? Nun, das könnte man jetzt auf einige Bereiche anwenden, aber der Begriff wachsam und auf der Hut zu sein, kommt im Neuen Testament nicht oft vor. Wir wollen uns jetzt vier Stellen ansehen, wo wir ermahnt werden, wachsam zu sein. In der ersten heißt es, wir sollen im Gebet wachen. Schlagen Sie doch bitte das Matthäus-Evangelium Kapitel 26 auf. Matthäus 26. Als erstes müssen wir im Gebet wachen. Jesus ist hier mit den Jüngern im Garten Gethsemane und wir lesen ab Vers 38. Er sagte zu ihnen: Meine Seele ist zu Tode betrübt. Bleibt hier und wacht mit mir. Er ging noch ein bisschen weiter, sank zu Boden und betete: Mein Vater, wenn es möglich ist, lass diesen Kelch an mir vorübergehen. Doch ich will deinen Willen tun, nicht meinen. Dann kehrte er zu den Jüngern zurück und sah, dass sie eingeschlafen waren. Er sagte zu Petrus: Konntet ihr nicht wenigstens eine Stunde mit mir wach bleiben? Bleibt wach und betet, sonst wird euch die Versuchung überwältigen. Denn der Geist ist zwar willig, aber der Körper ist schwach. Das Gebet wird sie davor bewahren, der Versuchung nachzugeben. Es bewahrt sie nicht davor, versucht zu werden, aber es bewahrt sie davor, der Versuchung nachzugeben. Solange sie in diesem Körper aus Blut und Fleisch sind, wird es immer Probleme geben, weil der Satan, der Verführer, sie versuchen wird. Ihr Fleisch wird ihnen Probleme bereiten. Jesus sagte schon, das Fleisch ist schwach, der Geist ist willig. Der Apostel Paulus drückte das in Römer 7 so aus: Ich habe meine Freude an Gottes Gesetz, aber in mir wirkt ein anderes Gesetz, das mich zur Sünde hinzieht. Obwohl unser Geist wiedergeboren wurde, als wir Jesus Christus angenommen haben, leben wir immer noch in diesem irdischen Körper, dem das Wesen der Sünde innewohnt. Und dieser Körper macht es uns alles andere als leicht. Es kam mal ein Mann zu seinem Pastor und sagte: Bitte Pastor, beten Sie für mich. Der Pastor sagte: Gut, worum geht es? Ja, bitte beten Sie für mich, dass der Teufel mich in Ruhe lässt und ein für alle Mal in Ruhe lässt und dass ich nie wieder ein Problem mit meinem Fleisch habe. Da gab es nur ein Gebet, das der Pastor sprechen konnte. Er konnte nur dafür bitten, dass der Mann starb und in den Himmel kam. Denn solange Sie hier auf der Erde in Ihrem Körper aus Fleisch und Blut leben, wird es einen Verführer geben, der Sie versuchen will. Ist Ihnen schon einmal aufgefallen, dass Sünde oft in Zusammenhang mit Übertretung genannt wird? Sünde und Übertretung sind nicht dasselbe. Sünde bedeutet, das Ziel zu verfehlen. Aber der Ursprung des Wortes Übertretung lautet biegen oder neigen. Meistens wird damit die Biegung von Ästen beschrieben. Die Idee, die dem zugrunde liegt, ist, dass wir aufgrund des gefallenen Wesens in unserem Fleisch eine gewisse Neigung zu bestimmten Sünden haben. Der eine neigt vielleicht zu Sünden im sexuellen Bereich. Ein anderer verfällt vielleicht schnell in Depression und sieht immer nur das Negative. Wieder ein anderer neigt möglicherweise zum Zorn. Aber die Tatsache, dass wir diese Neigungen haben, darf uns nicht als Entschuldigung dafür dienen, ihnen nachzugeben. Denn wenn wir beten, können wir uns davor schützen. Wir müssen uns einfach bewusst sein, dass wir einen Gegner haben, den Teufel, der uns versuchen möchte und der unsere persönlichen Schwächen sehr genau kennt und alles dafür tut, sie auszunutzen. Auch Petrus ermahnt uns zu wachen. Im 1. Petrus 5, Vers 8 heißt es: Seid besonnen und wachsam und jederzeit auf einen Angriff durch den Teufel, euren Feind, gefasst. Wie ein brüllender Löwe streift er umher und sucht nach einem Opfer, das er verschlingen kann. Ihm sollt ihr durch euren festen Glauben widerstehen. Der Teufel sucht nach Menschen, die er verschlingen kann. Er kann nicht jeden verschlingen, aber er sucht nach Menschen, die verwundbar sind und macht sich dann ihre Schwächen zunutze. Aber wenn wir beten, können wir uns davor schützen. Und das stärkt auch unsere Fähigkeit zu widerstehen. Das Gebet stärkt unsere Fähigkeit, der Versuchung standzuhalten. Und ich glaube, sie stärkt auch unsere Fähigkeit, die Fallen, die der Feind für uns aufstellt, zu erkennen. Als die Jünger zu Jesus sagten: Herr, lehre uns beten, antwortete er: Gut, ihr sollt beten, unser Vater im Himmel und so weiter. Und ein Teil dieses Gebets lautete: Führe uns nicht in die Versuchung. Im Griechischen heißt es hier wörtlich: Führe uns um die Versuchung herum. Also mit anderen Worten: Hilf mir, die Falle, die der Teufel für mich aufgestellt hat, zu erkennen und zu umgehen. Und wenn wir beten, stärkt das unsere Fähigkeit, diese Fallen zu erkennen und umzugehen. Der Teufel beherrscht das meisterhaft, sie aus Glatteis zu führen. Ist Ihnen schon mal aufgefallen, wie leicht Sie in Streit geraten, wenn Sie auf dem Weg zu einer wichtigen Veranstaltung sind, wo Sie Frieden haben müssen? Stellen Sie sich nur einmal einen Pastor vor, der auf dem Weg zum Gottesdienst ist. Es ist sehr wichtig für ihn, mit seiner Frau in Harmonie zu sein. Und auf dem Weg in die Gemeinde sagt diese kleine Stimme: Das tut sie immer. Und bevor er sich versieht, sagt er: Das tust du immer. Und die ganze Sache eskaliert, weil die Frau antwortet zurück und der Mann antwortet dann auch wieder zurück und dann gibt es nur Streit und Anspannung im Auto. Und das kurz bevor er predigen soll. Also ich kenne sowas nicht ich kenne sowas nicht aus der Praxis. Ich weiß nicht, wie es bei euch aussieht. Es gibt tausende Möglichkeiten, wie wir versucht werden können. Deshalb müssen wir wachsam sein und beten, für uns und für andere. Bitte markieren Sie diese Stelle in Matthäus und wir kommen nochmals später darauf zurück. Sehen wir uns jetzt Kolosser Kapitel 4 an. Kolosser Kapitel 4. Kolosser Kapitel 4 und wir beginnen mit dem Vers 2. Da heißt es: Haltet fest am Gebet und wacht darin mit Danksagung. Auch hier finden wir wieder das Wort wachen. Seid wachsam, seid auf der Hut, wacht im Gebet mit Danksagung. Und im Vers 3 geht es weiter: Und betet zugleich auch für uns, dass Gott uns eine Tür des Wortes öffne. das Geheimnis des Christus zu reden, weswegen ich auch gebunden bin, damit ich es kundmache, wie ich reden soll. Wir müssen im Gebet für andere wachen. Bitten Sie für Ihren Pastor und alle Diener des Evangeliums, dass sie auf offene Türen treffen und von Kühnheit und Weisheit erfüllt sind. Aber im Gebet zu wachen bedeutet auch, sensibel für den Heiligen Geist zu sein. Ich frage mich, wie oft der Heilige Geist in der Gemeinde Christi nach jemandem sucht, der ihn hört und betet, wenn er es aufs Herz legt. Viele sind so sehr mit allem Möglichen beschäftigt, dass sie die Berührung des Heiligen Geistes gar nicht mehr spüren. Ich lasse einmal eine Geschichte über eine Frau namens Mrs. Gracie. Ihr Mann war draußen auf dem Atlantik auf einem Schiff und spät abends spürte sie, dass der Heilige Geist sie drängte zu beten. Als sie damit begonnen hatte, musste sie an ihren Mann denken, der draußen war, und sie betete noch inständiger. Sie betete bis 5 Uhr morgens für seinen Schutz und seine Sicherheit. Um 5 Uhr morgens sah sie auf die Uhr und da hob sich diese Gebetslast und der Friede durchflutete ihre Seele. Sie ging ins Bett. Zur selben Zeit überquerte ihr Mann den Atlantik. Das war in einer Sonntagsnacht im April 1912. Er war auf einem Schiff namens Titanic. Das Schiff lief auf einen Eisberg auf und sank. Er half Frauen und Kindern vom Wrack. Ihr Mann, ein Leutnant, er erkannte, dass er mit dem Schiff jetzt untergehen wird. Und während das Schiff noch im Meer versank, sprach er ein Abschiedsgebet an seine Frau. Er wurde mit dem Schiff hinabgezogen, wie in einem gigantischen Strudel. Instinktiv begann er zu strampeln und zu kämpfen und dagegen anzuschwimmen. Aber wie durch ein Wunder tauchte er direkt neben einem Rettungsboot an der Oberfläche auf. Und wie bereits auch einige andere Menschen, klammerte er sich an einem Rettungsboot fest. Später fuhr ein anderes Rettungsboot heran und zog die Leute raus, damit sie nicht unter Kühlung sterben. Als das andere Rettungsboot ihn rausgeholt hat aus dem Wasser, war es genau 5 Uhr. Seine Frau hatte gespürt, die Last gespürt, für ihn zu beten. Wachen Sie im Gebet. Wir müssen im Gebet wachen und als zweites müssen wir auf die Wölfe achten. Schlagen Sie mit mir jetzt bitte Apostelgeschichte 20 auf. Apostelgeschichte 20. Paulus hatte hier nach einer Gruppe von Ältesten geschickt und ermahnte sie kurz vor seiner Abreise. Lesen wir hier ab Vers 29, hier spricht Paulus. Ich weiß genau, dass sich nach meinem Weggang falsche Lehrer wie böse Wölfe unter euch mischen und die Herde nicht verschonen werden. Ja, selbst einige von euch werden die Wahrheit verdrehen, um eine eigene Anhängerschaft an sich zu binden. Seid wachsam. Denkt an die 3 Jahre, die ich bei euch gewesen bin, wie ich Tag und Nacht über euch gewacht und mich unter Tränen um euch gesorgt habe. Seid auf der Hut, hütet euch vor Wölfen. In der Erinnerung an die Worte Christi sagt er auch, hütet euch vor den falschen Propheten, die in Schafskleidern zu euch kommen werden. Inwendig sind sie aber reißende Wölfe. Sie kommen nicht im Wolfspelz, wie man sie erwartet. Sie kommen im Schafspelz. Sie sehen aus wie Schafe, sie riechen wie Schafe, sie blöcken wie Schafe. Und hier heißt es, dass die Wölfe auch unter ihnen auftauchen werden. Sie werden aus ihrer Mitte kommen und verdrehte Dinge reden. Sie kommen nicht mit irgendetwas, das so haarsträubend und völlig unbiblisch ist, dass jeder halbwegs intelligente Mensch sagen würde, hey, Moment mal, da mach ich nicht mit. Sie sagen Dinge, die zum Teil oder auch überwiegend biblisch sind, aber eben nicht ganz. Der Rest ist unbiblisch und verdreht. Vielleicht ist viel Gutes mit ein wenig Gift darin. Und dann ziehen sie die Leute zu sich. Sie ziehen die Leute aus der Gemeinschaft der Heiligen und aus der Gemeinde. Und alles, was sie von der Gemeinde und ihren Geschwistern dort wegzieht und sie absondert, ist nicht von Gott. Vielleicht wollen sie, dass die Leute ihnen nachfolgen. Sie wollen sie von sich abhängig machen. Und normalerweise sind sie auf drei Dinge hinaus. Oder zumindest ist eines von ihnen aus. Sie wollen ihr Lob, ihr Geld und ihre Reinheit. Sie brauchen diese Streicheleinheiten für ihr Ego. Sie brauchen ihre Gefolgschaft, die ihnen sagt, du bist so gesalbt, du bist ein Mann Gottes, du bist eine Frau Gottes. Sie brauchen diese Anerkennung und den Applaus. Oder sie wollen ihr Geld aus ihrer Tasche in ihre eigene Tasche hinein prophezeien. Sie wollen den Inhalt des Geldbeutels. Oder sie haben es auf ihre Reinheit abgesehen. Wir müssen also wachen, genauso wie der Apostel Paulus es der Gemeinde hier auftrug. Das Dritte, über das wir wachen müssen, ist unser geistlicher Zustand. Wachen Sie über Ihren geistlichen Zustand. Schlagen Sie mit mir Offenbarung Kapitel 3 auf. Offenbarung Kapitel 3. Ich hoffe, Sie schlagen gerne Bibelverse nach, denn ich habe noch viel mehr Stellen. Da lesen wir ab Vers 1 bis 3. Schreibe diesen Brief dem Engel der Gemeinde in Sardes. Das ist die Botschaft dessen, der die sieben Geister Gottes und die sieben Sterne hat. Ich weiß alles, was du tust und dass du den Ruf hast, lebendig zu sein. Aber du bist tot. Wach auf! Stärke das Wenige, das noch übrig ist und kurz davor steht zu sterben. Deine Taten können von mir nicht bestehen. Kehre zu dem zurück, was du zuerst empfangen und gehört hast. Halte daran fest und wende dich wieder zu mir. Wenn du nicht aufwachst, werde ich so unerwartet und plötzlich wie ein Dieb über dich kommen. Ich glaube, dass viele Leute nicht bereit sein werden, wenn Jesus Christus wiederkommt. Er sagt, sieh dir deinen geistlichen Zustand an. Du hast einen Namen und man sagt, du seist lebendig. Aber du und ich kennen die Wahrheit. Dein Gebetsleben ist tot. Deine Beziehung zu mir ist tot. Der Funke ist erloschen. Deine Liebe zu den verlorenen Menschen ist verloren. Du lebst ohne mich. Stärke das, was noch übrig ist und kehre zu dem zurück, wo du warst. Und der Grund, warum er sagte, wacht, seid auf der Hut, ist, dass so etwas nicht plötzlich passiert. Normalerweise sagt niemand, weißt du, Jesus, ich bin fertig mit dir, wir sehen uns später. Normalerweise entwickelt sich so etwas ganz subtil, Stück für Stück. Das ist wie beim Metzger. Viele Leute kaufen Fleisch in Scheiben. Das gibt es heute auch abgepackt. Aber man kann auch zum Metzger gehen und sagen, ich hätte gern ein halbes Kilo Fleisch in Scheiben. Dann nimmt der Metzger ein großes Stück Fleisch, schiebt es auf seiner Schneidemaschine vor und zurück und mit jedem Mal schneidet er eine papierdünne Scheibe von dem großen Stück Fleisch ab. Die Scheiben fallen dann auf eine Folie und dann packt er sie darin ein, wiegt sie ab und sagt ihm den Preis dafür. Aber wenn man das Stück ansieht, von dem er die Scheiben abgeschnitten hat, sieht es nicht kleiner aus als vorher. Es fällt einem gar nicht auf, dass es um diese papierdünnen Scheiben weniger geworden ist. Und dasselbe passiert bei Menschen, die ihre Segnung verlieren. Es geht immer nur ein winziges bisschen verloren. Aber irgendwann ist das Stück, das einmal so groß war, verschwunden und man denkt, wie konnte das passieren? Wo ist das alles hin? Simson war ein Nazaräer Gottes. Das bedeutet, dass er vom Mutterleib an Gott geweiht war. Und um ein Nazirer zu sein und das nazireische Gelübde einzuhalten, musste man drei Dinge tun. Erstens musste man sich von Trauben und Weinreben fernhalten. Man durfte keine Weinblätter, keine Trauben, keine Rosinen und weder Traubensaft noch Wein trinken. Man durfte nichts zu sich nehmen, was mit Trauben zu tun hatte. Keine Früchte, keine Kerne, keine Blätter, nichts. Das Zweite, was er nicht tun durfte, war, einen Toten zu berühren oder sich ihm auch nur zu nähern. Und der dritte Punkt lautete, er durfte sein Haar nicht schneiden. Und jeder weiß von uns, dass Simsons Haar ein Symbol für sein Gelübde war. Aber der Grund, warum er sein Haar letztendlich doch dann geschnitten wurde, war ein äußerliches Symbol dafür, dass er seine innere Segnung verloren hatte. Und wenn man die Geschichte liest, sieht man, dass er sie Stück für Stück verlor. Wo ist Simson, als die Geschichte beginnt? Mitten auf einem Weinberg. Simson, was tust du hier? Ich esse keine Weintrauben. Nein, aber die Bibel sagt uns doch, wir sollen die Versuchung der Orte der Versuchung meiden. Und er war ein Mensch, der immer bis an die Grenze ging. Und so tötet er in dem Weinberg einen Löwen. Hören Sie, der Feind wird Sie angreifen, wenn Sie sich in den Grauzonen bewegen. Ihr Feind geht herum wie ein brüllender Löwe. Und der Löwe griff ihn an und er tötete ihn. Später kehrte er dann in den Weinberg zurück und fand im Kadaver des Löwen einen Bienenschwarm und Honig. Er griff dann hinein, holte das Honig raus. Nun, Simson, ein Teil deines Gelübdes war, du sollst dich keinem toten Menschen nähern oder ihn auch zu berühren. Und hier wühlst du im Kadaver eines Löwen herum und du befindest dich mitten auf einem Weinberg. Ich bin sicher, er hätte argumentiert, aber die Bibel sagt doch, ich soll mich keinem toten Menschen nähern. Gut, würde man sagen, das ist eine Grauzone, eine Scheibe weniger. Und dann war er bei Delila, die versuchte das Geheimnis seiner Kraft herauszufinden. Er sagte da zu ihr, oh, du musst mich mit 9 Stricken binden. Und sie sagte, aber das hat doch nicht funktioniert. Und dann sagte er zu ihr, du musst mein Haar auf eine bestimmte Weise verweben. Simson, was tust du hier? Warum sprichst du auch nur über deinen Haar? Eines der erschreckendsten Dinge, die man in der ganzen Bibel liest, ist, dass der Heilige Geist Simson verlassen hatte. Aber er wusste nicht, wann es geschehen war. Sein Haar wurde abgeschnitten, weil er seine Segnung Stück für Stück verloren hatte. Deshalb sagte Jesus, hey, seid wachsam, wacht über euren geistlichen Zustand. Tun Sie Dinge oder lassen Sie Dinge in Ihrem Leben zu, die früher absolut tabu für Sie waren? Fällt Ihnen der entscheidende Funke im Gebet? Brennt in Ihrem Herzen ein Feuer für Gott? Oder leben Sie komplett ohne ihn? Wenn das der Fall ist, dann kehren Sie um. Kehren Sie zu dem zurück, was Sie zuerst empfangen und gehört haben. Kehren Sie zu der Beziehung zurück, die Sie früher zu Gott hatten. Achten Sie darauf, dass Sie vorwärts gehen, denn so etwas wie einen Stillstand gibt es nicht. In dieser Welt gibt es einen Strom, der einen abwärts führt, weg von Gott. Und wissen Sie, was passiert, wenn Sie geistlich Urlaub machen? Der Strom wird Sie runterziehen und Sie werden abfallen. Wenn Sie nicht bewusst vorwärts gehen, stehen Sie niemals still. Geistlich gesehen gibt es in dieser Welt keinen statischen Zustand. Also wenn Sie nicht vorwärts gehen, gehen Sie zurück. Deshalb sagt er uns, wacht. Und das Vierte, das wir im Blick behalten müssen, ist die Wiederkehr des Herrn. Gehen wir jetzt zurück zu Matthäus Kapitel 24. Das Kapitel beginnt hier damit, dass die Jünger Jesus fragen, Herr, was ist das Zeichen deiner Ankunft und der Vollendung des Zeitalters? Und da zog Jesus eine Ausgabe der Bildzeitung heraus und sagte, wenn ihr Dinge seht, wie hier auf der Titelseite, dann wisst ihr, dass das Ende nahe ist. Es wird an vielen Orten Erdbeben geben. Es werden Kriege und Kriegsgerüchte geben. Nation wird gegen Nation aufstehen. Und es werden falsche Religionen entstehen. Freunde, wir leben heute in einer Zeit, in der noch nie dagewesene Dinge passieren. Wie der Aufruhr zum Beispiel im Nahen Osten, an dem so viele Nationen beteiligt sind. Aber in der Bibel wurde schon tausende Jahre vorher davon prophezeit. Und jetzt nehmen sie Gestalt an. Deswegen sagte Jesus, so sollt auch ihr, wenn ihr dies alles seht, erkennen, dass die Zeit gekommen ist. Gehen wir jetzt zu Matthäus Kapitel 24 und wir lesen ab Vers 42. Dort fasst er all das zusammen, indem er sagt, deshalb haltet euch bereit, denn ihr wisst nicht, wann euer Herr wiederkommt. Macht euch eines klar, ein Hausbesitzer, der weiß, wann der Dieb kommt, ist wachsam und lässt es nicht zu, dass in sein Haus eingebrochen wird. Ihr müsst jederzeit bereit sein, denn der Menschensohn wird kommen, wenn ihr es am wenigsten erwartet. Kürzlich hat ein Mann in den USA, was weiß ich, wie viel Geld ausgegeben, um überall Plakate aufzuhängen. Die verkündeten, der Tag X sei das Ende der Welt. Dann wird das Ende kommen und dann wird auch der Christus kommen. Wie man sieht, offenbar lag er damit völlig daneben. Glauben Sie niemanden, der behauptet, er wisse, wann Jesus wiederkommt. Ich sage es Ihnen, denn aus der Bibel weiß es ganz genau, wann er wiederkommt. In Vers 44 heißt es hier, er wird kommen, wenn ihr es am wenigsten erwartet. Das ist der Zeitpunkt, an dem er wiederkommt. Sie erwarten nicht, dass er heute kommt, oder? Wachen Sie. Sorgen Sie dafür, dass Ihr Haus und Ihr geistliches Leben in Ordnung sind. Sie müssen wachen, denn Jesus kommt bald. Amen.